wähle immer, manchmal wähle ich den falschen Weg. Geht es euch auch so? Es passiert uns unser ganzes Leben lang. Dann stehen wir vor einer Situation und stellen plötzlich fest, da geht es schwierig durch. Es wäre andersrum einfacher gewesen. Ja? Also hier wäre es einfacher gewesen, hochzukommen wie hier. So geht es uns oft im Leben. Und ich möchte heute Morgen zuallererst mal Grüße loswerden aus der Mössinger Gemeinde, vor allem auch von meiner Frau. Die lässt euch ganz lieb grüßen. Sie wäre gerne mitgekommen, aber sie hat heute in Mössing einen Dienst mit den Kindern der Sonntagsschule. Heute ist ja eigentlich offiziell nach dem Kalender Erntedankfest. Und das feiern wir normalerweise nicht immer an diesem Termin, aber dieses Mal ist es so. Ja, worüber möchte ich euch mit euch das Wort Gottes betrachten? Ich weiß nicht, ob jemand in letzter Zeit über diese Person bei euch gepredigt hat. Eine Person, von der wir im Lukas-Evangelium Kapitel 19 lesen. Wer weiß, wer da, von wem da die Rede ist? Wisst ihr nicht auswendig, gell? Ich hätte es auch nicht gewusst. Ich fange aber trotzdem bei Kapitel 18 an, nämlich im Kapitel 18, Vers 18 bis 30, da lesen wir von einem jungen Mann, den Bericht über den reichen Jüngling. Um den geht es hier nur ansatzweise. Eigentlich soll die Predigt über jemand ganz anders gehen. Aber ganz kurz, um uns dieses Ereignis zu vergegenwärtigen. Ihr habt diesen Bericht über den reichen Jüngling ja sicher schon öfters gelesen. Ein Reicher kommt in dem Bewusstsein, dass er alle Gebote, die Jesus aufzählt, von Jugend an gehalten hat. Er kommt zu der Erkenntnis, dass das alles nicht ausreicht, um das ewige Leben zu erben. Das macht ihm Jesus klar. Es wird ihm klar, dass sein Herz gefangen ist in dem Vertrauen auf seinen Reichtum und seine guten Taten und nicht in dem Vertrauen auf Gottes Gnade. Das sagt uns der Text in Kapitel 18, Vers 18 bis 30. Mir geht es jetzt heute um eine Person, von der wir im Kapitel 19 lesen. Und wenn man die beiden Berichte liest, dann denkt man nicht, dass da ein gewisser Zusammenhang bestehen könnte. Aber der Zusammenhang ist offensichtlich und das werde ich euch gleich zeigen. Als Jesus diesem reichen Jüngling klar macht, dass ein Kamel leichter durch ein Nadelöhr kommt, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt, da sind die Zuhörer, die bei dieser Sache dabei gewesen sind, sie sind erschrocken. Und es kommt die Frage auf, ja, wer kann denn überhaupt gerettet werden? Das ist ihre Frage. Und das ist eine berechtigte Frage. Nämlich, es kommt eben niemand ins Reich Gottes. Wer kann gerettet werden unter dieser Voraussetzung? Es kann so niemand gerettet werden, aber eben nicht, weil er reich ist, sondern weil er sein Vertrauen nicht auf den ewigen Gott gerichtet hat, sondern auf das Vergängliche. Und das ist ganz wichtig. In 1. Timotheus 6, Vers 7 bis 19, da wird uns deutlich gesagt, dass Reichtum nicht falsch ist. Man darf reich sein. Und mancher hat schon gedacht, oh, wenn ich nur reich wäre. Ging mir auch schon so. Aber Paulus schreibt ja im Timotheusbrief ganz deutlich, wie wichtig es ist, dass wenn man reich ist, man auch richtig damit umgehen muss. Das ist entscheidend, denn Reichtum ist letzten Endes ja etwas, was einem Gott geschenkt hat. Auch wenn man dafür gearbeitet hat. Letzten Endes hat man es aus Gottes Hand empfangen und ist dann auch dafür verantwortlich, richtig damit umzugehen. Also diese Frage, wer kann unter dieser Voraussetzung gerettet werden? Jesus sagt, dann sagen die Leute, ja, da kann ja gar niemand gerettet werden. Aber Jesus sagt was ganz anderes. Jesus macht deutlich, dass es eben doch geht. Denn Jesus sagt in Kapitel 18, Vers 27, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und deshalb ist mein Predigtthema heute, übrigens das Überthema heißt der Begegnungen mit Jesus, kennt ihr ja schon, gell? Das ist die ganze Predigtreihe, die unter dieser Überschrift steht. Mein Predigtthema heißt heute Zachäus, oder? Unmögliches wird möglich. Und jetzt sehen wir schon den Zusammenhang zwischen Zachäus und zwischen diesem reichen Jüngling. Worin besteht der? Wir kommen gleich drauf. Ich habe hier drei Punkte gemacht aus dem Text, Kapitel 19, Vers 1 bis 10, den ich kurz vorlesen möchte. Wir lesen hier, und er, Jesus, kam nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann, genannt Zachäus, ein Oberzöllner. Und dieser war reich. Der war reich. Und da sehen wir den Zusammenhang zwischen Kapitel 19, 1 bis 10 und Kapitel 18, Vers 18 bis 30. Beide waren reich. Aber, hier gibt es einen großen Unterschied, wir lesen den Text weiter, und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn, Jesus, zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steig schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, da murrten sie alle und sprachen: Er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Über diesen Text habe ich drei Punkte gestellt. Erstens, Zachäus ist der Schuldige, Unschuldige. Das erkläre ich gleich. Zweitens, Zachäus ist der Überwinder. Und drittens, Zachäus ist der Empfänger. Wir lesen also hier von einem Mann, von dem ganz sicher alle dachten, der kann unmöglich gerettet werden. Der kann unmöglich in das Reich Gottes eingehen. Vielleicht denken wir manchmal auch so, im Hinblick auf Menschen, die uns begegnen, von denen wir wissen, dass sie nicht an Jesus glauben, dass sie vielleicht ein Leben führen, das jenseits von Gut und Böse ist, wie man so schön sagt, ja. Vielleicht denken wir manchmal auch so, aber das ist ein Irrtum, der entsteht, wenn man Gott nicht vertraut. Diesem Gott, der allein retten und helfen kann und dem kein Ding unmöglich ist. Warum? Weil er Sünde vergibt, weil er frei macht durch die Wahrheit. Und hier möchte ich meinen ersten Punkt formulieren, der ganz einfach, ich habe ihn vorhin schon genannt, lautet: Zachäus, der Schuldige, Unschuldige. Und jetzt steht Unschuldige in Anführungsstrichen. Klar, der war ja nicht so unschuldig, gell? Zachäus gehörte zu einer verachteten Gruppe von Menschen, den Zöllnern, die für die römische Besatzungsmacht die Steuern eintrieb und dabei kräftig in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Ja, er war sogar einer ihrer Vorgesetzten, sagt die Schrift hier. Er war Oberzöllner. Dabei hatte er einen Namen, der so gar nicht zu seinem Lebenswandel passte. Zachäus heißt nämlich übersetzt der Unschuldige. Schon kurios, gell? Der Unschuldige. Wenn es damals auch so war wie heute, dass man Kinder ganz klein tauft und mit einem Namen benennt, das hat man ja damals nicht gemacht, aber die haben ja auch schon früh ihren Namen bekommen und da war er wahrscheinlich noch unschuldig. Ne? Wenn sie ein bisschen mehr drüber nachgedacht hätten, hätten sie ihm den Namen vielleicht gar nicht gegeben. Weil die hätten ja damit rechnen müssen, dass er auch mal erwachsen wird und dann nicht mehr so unschuldig ist. Ne? Aber sei es dahingestellt. Vielleicht war Zachäus aufgrund seines Wesens als kleines Kind eben so genannt worden. Vielleicht hatte er sich dann im Lauf seiner Entwicklung und seiner Lebensjahre aufgrund seiner Körpergröße minderwertig gefühlt und war dadurch auf die schiefe Bahn geraten, sich als Kollaborateur zu betätigen. Das sind Menschen, die im Kriegsfall oder die im Besatzungsfall eben mit der Besatzungsmacht kooperiert haben, mit der zusammengearbeitet haben und nicht mit dem eigenen Volk. Gibt es ja in jedem Krieg auch. Ja, kennen wir aus dem Zweiten Weltkrieg. Oder es gibt immer Menschen, die mit dem Feind zusammenarbeiten. Das kennen wir auch in der Gemeinde. Menschen, auch als Christen, können wir manchmal, vielleicht manchmal sogar ohne es zu wollen, mit dem Feind zusammenarbeiten. Und da muss man sehr drauf achten. Zachäus, er war einer, der also zu Reichtum gelangt ist, auf eine unlautere Art und Weise. Und jetzt hier Bedeutung und Achtung zu erlangen, diese Rechnung ging nicht auf. Statt mehr Achtung zu erlangen, trat das Gegenteil ein. Er war immer noch klein und er war verachtet, trotz seines Reichtums, weil er einfach auf die falsche Art und Weise gehandelt hat. Auch heute gibt es viele Menschen, denen es ähnlich geht, die sich aus irgendeinem äußeren Grund als wertlos empfinden. Ich hoffe nicht, dass jemand unter uns ist, dem so geht. Der vielleicht aufgrund irgendwelcher äußerlichen Dinge sich minderwertig fühlt. Oder aus anderen Gründen. Wichtig ist für uns als Kinder Gottes, überhaupt als für uns Menschen, zu wissen, so wie wir sind, so hat uns Gott gemacht. Gott sieht nicht auf unser Aussehen, ob der Finger gerade oder krumm ist. Das ist ihm nicht wichtig. Wichtig ist Gott, was in unserem Herzen vor sich geht. Das lesen wir schon im Samuelbuch. Der Herr sieht auf das Herz. Gott liebt uns so, wie wir sind. Ob ich Haare auf dem Kopf habe oder nicht, spielt da keine Rolle. Gott liebt mich so. Und wenn ich die Bilder von mir vor 30 Jahren anschaue, dann denke ich, hat man auch mal anders ausgesehen. Warst viel schlanker, hast mehr Haare auf dem Kopf gehabt, mehr Zähne, mehr gesunde Zähne im Mund gehabt und. Können wir gerade so weitermachen. Aber all das ist nicht wichtig. Wichtig ist, wie sieht mich Gott? Und ich weiß, Gott liebt mich so, wie ich bin. Es gibt natürlich ein paar Dinge an dir und mir, die anders werden sollen. Das ist ganz klar. Und so sehen wir das auch bei Zachäus. Im Leben von Zachäus, da kam eine Veränderung zustande, wo man sagen muss, das ist ja schon fast unglaublich, dass das überhaupt passieren kann. Zachäus, dieser verachtete Oberzöllner, zeigt uns einen ganz wichtigen Weg, nämlich wie man von einem Menschen, der völlig fehlorientiert war, zu einem Menschen wird, der sich in die richtige Richtung bewegt. Zachäus, der Unschuldige, war schuldig geworden. Habgier und Betrug bestimmten sein Leben. Aber jetzt hört dieser kleine Mann, dass Jesus durch Jericho zieht. Kapitel 19, Vers 1. Und er kam nach Jericho hinein und zog hindurch. Jesus kommt. Da keimt Hoffnung auf bei diesem Mann. Warum? Er hat gehört, Jesus hilft den Sündern. Ich habe mir die Frage gestellt, was hat denn Zachäus vorher schon die ganze Zeit bewegt, dass er plötzlich zu diesem Entschluss kommt, ich will Jesus sehen und dass das passiert ist, dass er auf einmal umkehrt. Jesus kommt. Welche Chance für Zachäus, den Schuldigen, Unschuldigen. Und so entbrennt in ihm ein Wunsch. Vers 3, da heißt es, und er wollte gerne Jesus sehen. Nicht irgendwie, sondern er wollte Jesus sehen, wer er sei. Er wollte Jesus nicht nur vom Hörensagen kennen, Er wollte Jesus persönlich kennenlernen. Diesen Heiland, von dem er gehört hat. Nur leider baut sich hier ein Hindernis auf. Zachäus ist zu klein. Eine ganz menschliche Angelegenheit. Er ist einfach zu klein, um Jesus sehen zu können. Da können wir schon wieder ein Bild draus machen, gell? Wir sind eigentlich von Natur aus auch viel zu klein, Jesus zu sehen. Es braucht bestimmte Maßnahmen, um Jesus zu sehen. Bei Zachäus, die Tatsache, dass Jesus kommt, war für viele Menschen in Jericho ein Anlass, um die alltäglichen Beschäftigungen liegen zu lassen und an den Ort des Geschehens zu eilen. Die Menschenmenge, die mit Jesus zieht und die Straßen säumt, versperrt Zachäus die Sicht, hindert ihn, Jesus zu begegnen. So geht es doch uns auch oft. So geht es auch vielen Menschen heute. Hindernisse versperren die Sicht auf den, der helfen kann. Also was tun? Wie war das bei Zachäus? Lesen wir Vers 4. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen. Denn dort, an diesem Baum, sollte er vorbeikommen. Als ich das gelesen habe, da fiel mir ein Wort aus Kolosser Kapitel 3, Vers 2, ein Wort des Apostels Paulus ein. Da heißt es, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. So dieses Hinaufsteigen auf den Baum hat mich irgendwie dazu auf diesen Gedanken gebracht. Ja? Und daraus hat sich dann mein zweiter Punkt entwickelt, nämlich Zachäus wird ein Überwinder. Zachäus macht nämlich genau das, er trachtet nach dem, was droben ist. Und jetzt erst schon mal ganz praktisch gesehen. Ja? Und zwar in mehrerlei Hinsicht. Das macht ihn auch zum Überwinder, und zwar in zweierlei Hinsicht. Er überwindet nämlich seine persönlichen Nachteile. Er macht das Naheliegende und steigt auf einen Baum. Das heißt, er wechselt den Standort. Wenn wir es mal von der Seite betrachten, dann haben wir sofort auch einen Vergleich zu uns. Wir müssen nicht auf den Baum steigen, um Jesus zu sehen, ist ja klar, ne? Aber manchmal müssen wir, um Jesus zu sehen, den Standort wechseln. Seht ihr, wenn ich am Arbeitsplatz sitze, ich konstruiere Maschinen, dann muss ich 8 Stunden lang meinen Kopf bei der Maschine haben. Und wenn du 8 Stunden ohne Verbindung zu Jesus gewesen bist, dann entsteht in dir ein Defizit. Also mir geht es zumindest so. Dann merke ich, dass sich mein Inneres verändert. Ich kann euch sagen, nur mit Maschinen umzugehen macht kalt. Das ist Stahl und Eisen. Gut, ich produziere selber keinen Stahl und Eisen. Ich mache das alles am Computer, ne? Aber ich beschäftige mich trotzdem nicht. Ich beschäftige mich trotzdem nicht mit Lebendigem. Ja, auch wenn das manchmal lebendig aussieht. Ich kann ja mit meiner Maus das Ding da am Bildschirm drehen, wie ich will, die Maschine auf den Kopf stellen, keine Ahnung. Da kann man alles Mögliche damit machen. Aber es bringt mich einfach nicht in die Verbindung mit Jesus. Aber die brauche ich. Immer wieder diese Verbindung mit dem Herrn Jesus zu haben. Diesen Anschluss an die Quelle. Und so muss ich manchmal einen Ortswechsel vornehmen. In einer Pause, zum Beispiel in der Vesperpause um 9 Uhr, da lese ich dann nicht irgendwas, sondern da lese ich ein geistliches Buch, lese in der Bibel, versuche die Zeit zum Gebet zu nutzen, einfach um immer wieder neu in die Verbindung mit Jesus zu kommen. Standortwechsel. Jesus sagt nicht umsonst, wenn wir beten, sollen wir in unser stilles Kämmerlein gehen. Und es geht am Arbeitsplatz schlecht, da habe ich kein stilles Kämmerlein. Da muss ich irgendeine andere Lösung finden, wie ich mit Jesus reden kann. Das kann ich natürlich auch, während ich arbeite, ja, ganz klar. Aber ich wollte damit sagen, oft denkt man dann da gar nicht dran, ja, weil man einfach den Kopf bei was anderem hat. Und deswegen ist es mir oft ein Gebet, dass ich sage, Herr Jesus, schenk du Gnade, dass ich heute mit dir in Verbindung bleibe. Halt mich du wach, weil ich von mir aus das oft gar nicht hinkriege. Aber der Herr kann das. Der Herr kann dir da helfen. Sag ihm das morgens im Gebet. Sag ihm, dass du den ganzen Tag über in Verbindung mit ihm bleiben willst, dass er dich wache hält, dass du ihn verstehst, wenn er mit dir reden will. Was tut Zachäus noch? Zweitens, er überwindet, was ihm die Sicht versperrt. Er macht sich unabhängig von den Menschen. Er konzentriert sich auf den Herrn Jesus. Er schaut über die Menschenmenge hinweg, so wie ich jetzt über euch hinweg schaue. Ja, stehe auch erhöht, kann jetzt da gut drüber wegsehen, sehe den Matthias hervorragend da hinten und die zwei Brüder da. Ja, so war das bei Zachäus auch. Er sah Jesus körperlich wirklich real vor sich. Das können wir leider nicht. Aber dennoch, indem wir uns von dem Geist Gottes in die Stille führen lassen, sehen wir auf Jesus. Trachten nach dem, was droben ist, so wie es Paulus in Kolosser 3 geschrieben hat. Trachten nach ihm, der droben ist. Wobei uns das immer dazu verführt, so in Oben- und Unten-Kategorie zu denken, ja? Was ja eigentlich nicht so richtig stimmt. Denn wenn Jesus in meinem Herzen wohnt, dann ist er ja hier. Aber was Gott damit uns einfach zeigen möchte, ist, wir müssen uns erheben. Trachtet nach dem, was droben ist. Oben und unten ist in der Bibel oft mit Heil und mit Verderben gekennzeichnet, genauso wie Licht und Finsternis. Einfach um uns das auch deutlich zu machen, worum es da geht. Und wisst ihr, was dann geschieht, wenn wir das tun? Jakobus 4, Vers 8, da heißt es, naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Ist es so, dass Jesus mir nur nahe ist, wenn ich seine Nähe suche? Eigentlich nicht. Jesus ist immer da. Wenn er in dir wohnt, dann ist er immer da. Aber wir merken, wenn wir seine Nähe suchen, dann merken wir, dass diese Nähe uns verändert. Dass wir plötzlich in seine Gegenwart kommen. Wir lassen uns so quasi vor Jesus blicken. Wir sind nicht mehr in der Versenkung. So wie der Zachäus, als er hinter der Menschenmenge stand, hat Jesus ihn nicht gesehen. Ja? Und jetzt stieg er auf den Baum und dann wurde er auf einmal von Jesus gesehen. Er wurde von Jesus gesehen und Jesus wendet sich ihm zu. Jesus hätte sich dem Zachäus auch zuwenden können, solange er hinter der Menschenmenge stand. Ich bin überzeugt, Jesus wusste, dass der da stand. Ich habe mir so ein Bild in den Sinn gekommen. Es war ja jetzt im Herbst, war es ja jetzt, oder in den letzten Wochen war es ja sehr, sehr warm und im Laufe der Zeit wurde es dann doch kühler, weil es wird früher dunkel. Plötzlich ist die Sonne weg, dann wird es frisch. Und dann hast du da so einen kühlen Tag, weil die Sonne nicht scheint. Oder noch nicht scheint. Oder hinter den Wolken steht vielleicht. Und dann plötzlich, und du frierst und denkst, halt, soll ich mir einen Kittel holen? Und auf einmal kommt die Sonne raus. Du stehst noch im Schatten. Dir ist es immer noch frisch. Was machst du? Du gehst in die Sonne. Und schwupp. Und das war mir so ein schönes Bild, wie das ist, wenn ich mich Jesus nahe. Jesus ist da wie die Sonne. Aber sobald ich mich in seine Nähe begebe, wird es warm. Da merke ich seine Nähe. Da merke ich plötzlich, dass er da ist. Lass uns da noch viel mehr streben. Warum? Weil das erwärmt uns. Das erwärmt unser Herz. Das macht uns zu den Menschen, die wir eigentlich sein sollen. Zu den Sanftmütigen, zu den Demütigen, zu den liebevollen Menschen. Da merken wir plötzlich, wie es eigentlich sein sollte. Ich glaube, manchmal ist unsere, ich sage schon einmal krass, Kaltherzigkeit kommt einfach daher, dass wir uns zu wenig in der Sonne des Herrn Jesus aufhalten, in seiner Nähe. Jesus möchte Gemeinschaft mit uns haben. Und wir doch auch mit ihm. Und ich denke, wir merken unsere Schwachheit. Wir haben das vorhin jetzt auch in der Zeit, wo wir Anbetung wo wir zum Herrn gebetet haben, haben wir das zum Ausdruck gebracht, dass wir eigentlich schwach sind, dass wir eigentlich ohne Jesus nichts tun können. Das hat uns ja Jesus deutlich genug gesagt, wenn wir es doch auch nur wirklich manchmal glauben würden. Ja? Es ist wirklich so. Zachäus ersetzt sich Jesus aus. Und genau das lässt ihn erleben. Er wird plötzlich auch gesehen. Ja? Zachäus lässt sich nicht abhalten. Ja, er macht sich sogar fast lächerlich, als reicher Oberzöllner auf den Baum zu steigen. Da haben die Leute gedacht, spinnt er jetzt? Das hat ihn aber nicht interessiert. Er hat sich von der Menschenmenge unabhängig gemacht. Das war ihm völlig egal in diesem Moment, wie er da wirkt. In Vers 5, da lesen wir dann, und als Jesus an den Ort kam, da blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Wie wichtig ist dieses Steig schnell herab auch für uns heute? Ja, das ist für uns heute auch wichtig. Es reicht nicht, voll Verlangen nach Heil zu sein und Jesus nur von Weitem zu sehen, um ihn zu wissen. Nein, wir müssen wie Zachäus von unserer überhöhten Position heruntersteigen. Manchmal sieht diese überhöhte Position so aus, das kriege ich schon hin. Ich schaffe das schon. Ich bin irgendwo da oben. Und von dieser Position muss ich dann heruntersteigen. Ich muss heruntersteigen und zugeben, nein, ich kann eigentlich ohne Jesus nichts. Ja? Ich muss mich auf Jesus einlassen. Ich muss mich auf seine Ebene begeben, wie das jetzt hier bei Zachäus notwendig war. Das kann sein, dass wenn du noch kein Kind Gottes bist, ich weiß nicht, ob ihr alle Kinder Gottes seid, die meisten kenne ich, weiß ich, aber wenn du noch kein Kind Gottes bist, wenn du Jesus nur von deinem Baum von Ferne siehst, vielleicht jetzt und hier und heute, dann steig herab und nimm ihn in dein Lebenshaus auf, so wie Zachäus das anschließend getan hat. Denn was bedeutet es, dass Jesus sagt, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren? Wieso steht da muss? Gibt es da einen Grund dafür? Dass Jesus sagt, ich muss heute in deinem Haus einkehren. Wenn wir sie nicht tun, haben sie immer negative Konsequenzen. So war das auch. Dieses Muss bei Jesus hat eine ganz bestimmte Bedeutung. Ich glaube, das war vorherbestimmt. Das war eines der Werke, die der Vater Jesus bereitet hat. Wieder finden wir nämlich hier dieses göttliche Muss, an dem beide Seiten, Gott und der Mensch, beteiligt sind. Johannes 4, Vers 4 lesen wir zum Beispiel, dass Jesus, heißt es von Jesus, er musste durch Samarien reisen. Warum? Weil er sonst der Frau am Brunnen nicht begegnet wäre. Das war auch so ein Werk, wo ganz deutlich wird, Gott hat die Werke bereitet, in denen Jesus wandelte. Und das kommt uns doch irgendwie bekannt vor, oder? Ja, das gilt dir und mir genauso. Gott hat auch dir und mir Werke bereitet, in denen wir wandeln sollen. Paulus schreibt, wir sind seine Schöpfung, geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das heißt, dein Leben im Glauben soll dem Leben Jesu ähnlich sein. So wie Jesus die Werke des Vaters tat, von denen er im Johannesevangelium spricht, genauso ist es auch bei uns. Gott möchte, dass wir die Werke tun, die er für uns bereitet hat. Und unter dieser Prämisse steht dieses Wort muss. Jesus musste bei Zachäus einkehren. Dass Zachäus ein Mensch wurde, der Rettung fand, der Heil fand in der Begegnung mit Jesus, war eines der vielen, vielen Werke, die Jesus getan hat, von denen Johannes schreibt, es sind so viele, dass die Welt die Bücher nicht fassen würde, die man schreiben könnte. Das bezieht sich sicher nicht nur auf das, dass Jesus als Mensch auf dieser Erde gelebt hat, denn das war eine relativ kurze Zeit. Das bezieht sich auf die Tatsache, dass Jesus schon immer existiert. Dass Jesus von Ewigkeit her ist und von Ewigkeit her wirkt. Und in Ewigkeit weiterwirkt. Die Welt könnte die Bücher nicht fassen, die man darüber schreiben könnte. Wie viele Bücher müsste man schreiben, um einen allmächtigen, ewigen Gott zu erfassen? Das geht nicht. Gott steht über allem, über der gesamten Schöpfung. Habt ihr das auch schon erlebt, dass ihr in Situationen gekommen seid, wo ihr gemerkt habt, Mensch, das ist jetzt genau die Situation, in die Gott mich geführt hat? Dass du merkst, jetzt gilt's. Manchmal merkt man das ganz deutlich, gell? Und dann wissen wir auch, das ist so ein Werk, das hat mir Gott bereitet, dass ich darin wandeln soll. Aber wie ist es mit den anderen Werken, die du tust? Zu Hause, deinen Haushalt führen, spülen, putzen, waschen, kochen. Sind es nicht auch Werke, die Gott dir bereitet hat? Das dürfen übrigens nicht nur Frauen machen, gell? Das dürfen die Männer auch. Die dürfen auch mal putzen, mal spülen, mal waschen. Gut, ich habe Bäcker gelernt. Für mich war das alles eine Selbstverständlichkeit, schon von Kind auf. Meine Eltern hatten ja eine Bäckerei. Ich musste schon als so ein kleiner Stöpsel den Laden putzen, ja? Das war für mich normal. Das habe ich gelernt, spülen, alles das. Das war für mich, ist für mich schon noch nie was Neues gewesen, ja? Bin ich eigentlich auch sehr dankbar dafür, dass ich das alles lernen konnte. Das hat auch dazu geführt, dass wir in unserer Ehe eigentlich in der Hinsicht nie Probleme hatten. Wenn meine Frau keine Zeit hatte, das zu machen, habe ich es halt gemacht. Das war für mich klar. Das ist ein Segen, kann ich euch nur sagen. Das hilft vieles. Kommen wir zum Zachäus zurück. Er war ein Suchender und Gott sieht das. Gott sieht, wenn Menschen suchen. Und ich glaube, der Zachäus, der war mit all dem, mit seinem Reichtum, mit seinem Leben überhaupt nicht glücklich. Dem war bewusst, dass das Leben so nicht ist, wie es sein sollte. Das ist auch heute bei vielen Menschen so. Viele Menschen wissen ganz genau, in ihrem Leben stimmt es nicht. Es ist nicht so, wie es sein sollte. Aber sie finden keinen Ausweg aus diesem Dilemma heraus. Dabei hat doch Gott einen Ausweg. Im Psalm 14, Vers 2, da lesen wir, der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Da müssen wir mal drüber nachdenken, über diesen Text. Gott sucht, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Das Wort geht dann so weiter, dass keiner da ist, der nach Gott fragt. Der Mensch von Natur aus ist von Gott entfernt. Und doch, die Menschen sind dennoch auf der Suche nach Gott. Sie wissen es nur nicht. Deswegen spricht die Schrift hier in dieser Hinsicht von Unwissenheit der ungläubigen Menschen. Nun, Gott kam selbst, um zu suchen. Lukas Kapitel 19, Vers 10 haben wir es gelesen. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Gott sucht Menschen, die ihn suchen. Können wir nachlesen in Jeremia 29, Vers 13 und 14. Gott sucht Menschen. Zachäus war auf der Suche nach Gott und Jesus hat es gesehen. Er wusste das. Und jetzt kommen wir zu der Frage, warum konnte Zachäus all das Äußerliche überwinden? Und diese Frage ist sehr wichtig zu beantworten. Die Antwort ist, er war innerlich vorbereitet. Ich denke, Zachäus hatte erfahren, was wir in Sprüche 28, Vers 22 lesen können. Da heißt es, wer nach Reichtum jagt, ist ein habgieriger Mann und er weiß nicht, dass Mangel über ihn kommen wird. Solange man auf der Suche nach Reichtum ist, danach jagt, ist einem nicht bewusst, dass Mangel über einen kommen wird. Man kann äußerlich reich sein und trotzdem Mangel haben. Warum? Weil man am Wesentlichen vorbeigejagt ist. Und genau das hat Zachäus erlebt. Es war Mangel über ihn gekommen, nicht äußerlich, sondern innerlich. Das hat er erfahren. Der hat gemerkt, ich bin eigentlich total unzufrieden mit all dem, was ich habe. Ist es nicht bei vielen Menschen auch so? Sie haben alles, aber sie sind total unzufrieden. Woher kommt es? Es kommt daher, dass diese äußeren Dinge dem Menschen keinen Frieden geben können. Das geht nicht. Also es war Mangel über ihn gekommen und er hatte das erfahren. Der Heilige Geist hatte ihn längst überführt und auch innerlich zurechtgewiesen. Und als der Herr Jesus ihn auffordert, vom Baum zu steigen, da gehorcht er sofort. Er steigt sofort herunter. Und dann lesen wir, und er nahm ihn auf mit Freuden. Da sehen wir, dass der Mann innerlich vorbereitet war. Ich glaube, er erkannte, jetzt wird alles gut. Jesus kommt zu mir. Da waren ihm alle anderen Menschen egal und was sie über ihn dachten. Er stand nur noch vor dem Herrn Jesus. Das können wir heute noch erleben, dass Menschen so vom Herrn Jesus stehen, dass ihnen alles andere unwichtig und egal wird. Wir waren jetzt am Urlaub in Breckerfeld in der Bibelschule, war 60-jähriges Jubiläum. Johannes Vogel hat eine Predigt gehalten. Es war eine evangelistische Predigt. Und am Ende hat er dazu aufgefordert, endlich eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Endlich Jesus in das Leben aufzunehmen. Und genau das ist passiert. Menschen standen auf und haben Jesus ihr Leben anvertraut. Sie haben nicht auf das geachtet, was um sie herum war, auf die vielen Menschen, die um sie herum saßen. Sie wussten, jetzt bin ich gemeint, jetzt bin ich gefragt. Bist du auch so einer, der weiß, jetzt bin ich gemeint? Dann komm zu Jesus. Gib Jesus endlich dein Leben. Das ist wichtig. In einer Stunde kann es zu spät sein. Und dann wird ganz, ganz gewiss das geschehen, was auch dem Zachäus passiert ist, dass in seinem Leben Freude einkehrt. Das ist vielleicht nicht immer gleich so. Bei mir war das nicht so. Als ich Jesus mein Leben anvertraut habe, als ich mich bekehrt habe, habe ich eine ganze Zeit lang nicht in einem freudigen Christsein verbracht. Aber dass mein Christsein echt gewesen war, das zeigte sich gerade darin, dass ich dran blieb, obwohl ich mich nicht freuen konnte. In dieser Zeit habe ich gemerkt, hat mir Gott gezeigt, wie sündig ich wirklich bin, wie wenig unfähig ich bin, das alles so zu sein, wie Gott will. Und ich glaube, wenn ich das nicht so nachhaltig auch erfahren hätte, das hat zumindest sich dahin ausgewirkt, dass ich umso dankbarer bin für das, dass Jesus in meinem Leben alles das schafft, was ihm gefällt. Dass er das macht. Dass er mir dabei hilft, jeden Tag aufs Neue so zu sein, wie es ihm gefällt. Wie es seiner Ehre dient. Und das hängt ja auch mit Schuldbewusstsein zusammen. Ja? Und so war das bei Zachäus. Erstens, er war innerlich vorbereitet. Zweitens, er war sich seiner Schuld bewusst. Das sehen wir aus seiner Reaktion auf das Murren der Menschenmenge. Zachäus trat hin und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Zachäus zeigt hier keinerlei Abwehrhaltung, keine Neigung, sich für seinen sündhaften Lebenswandel irgendwie zu rechtfertigen oder ihn zu beschönigen. Das ist Bußfertigkeit. Das ist das, was Johannes der Täufer sagte in Matthäus 3, Vers 8. Bringt rechte Frucht der Buße, der Umkehr. Und worin zeigte sich das? Bei Zachäus darin, dass er bereit war, wieder gut zu machen. Ich habe es gerade gelesen. Er war bereit, sogar viel mehr zu tun, als ihm eigentlich geboten war. Zachäus hatte innerlich schon überwunden. Das geschah durch den Heiligen Geist. Vielleicht so, wie Jeremia es erlebt hat, der in Kapitel 20, Vers 7 schreibt: Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark geworden und hast mich überwunden. Wenn Gott dich überwindet, dann kann dein Leben anders werden. Lass dich überwinden. Das gilt nicht nur, wenn wir uns bekehren. Das gilt auch jeden Tag aufs Neue. Immer wieder kommen wir in Situationen, wo wir uns von dem Herrn überwinden lassen müssen. Wo wir, wie sagt Paulus, der innere Mensch sterben muss. Seinen Widerstand gegen Gottes Führung aufgeben muss. Und das Interessante ist, sobald wir das tun, kehrt Friede in unserem Herzen ein. Das habe ich schon so oft erlebt. Meistens machen wir uns unsere Probleme selber. Spurgeon hat einmal gesagt, es ist viel weniger Leiden im Leiden, als im sich auflehnen gegen das Leiden. Das muss man wissen, dass das meistens kontraproduktiv ist. Im Gesetz stand geschrieben in 4. Mose 5, Vers 6, sage den Israeliten, wenn ein Mann oder eine Frau irgendeine Sünde gegen einen Menschen tut und sich damit an dem Herrn versündigt, so liegt eine Schuld auf ihnen. Und sie sollen ihre Sünde bekennen, die sie getan haben, und sollen ihre Schuld voll erstatten und darüber hinaus den fünften Teil dazu tun und dem geben, an dem sie sich verschuldet haben. Dass Zachäus bereit war, wieder gut zu machen, was er an Schaden angerichtet hatte, war eine Frucht seiner Errettung, und es war Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes. Aber er tat viel mehr, als dieses Wort aus dem Gesetz von ihm forderte. Er sagte, ich gebe es vielfältig zurück. Ja? Damit sprach er über sich selbst eigentlich ein extrem hartes Urteil. Und zwar mit erheblichen Konsequenzen, denn er war reich und gab dadurch seinen Reichtum dran. Da blieb am Ende nicht mehr viel übrig. Aber er hat es nicht geachtet, denn er hatte gerade erlangt, was wirklich wichtig war im Leben. Und das soll mein letzter und dritter Punkt sein. Zachäus ist ein Empfänger. Wenn Jesus bei uns eingekehrt ist, wenn Jesus bei uns zu Hause ist, dann ist uns Heil widerfahren. Und daraus folgt, dass vieles von dem, was in der Vergangenheit war, heil werden kann. Das ist das Wichtigste, was Menschen hier in dieser Welt empfangen können. Und was daraus folgt, das sehen wir noch. Zachäus empfängt den heilbringenden Segen des Herrn, weil er glaubte. Und Jesus aufnahm in sein Haus. Eigentlich in sein Leben aufnahm. Wir lesen nichts davon, dass er Jesus mit den anderen Jüngern nachgefolgt ist, so als seinem Rabbi. Aber er war ein wahrhaft Gläubiger geworden. Jesus bezeugt es ihm ganz persönlich. Er sagt, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Damit sagt Jesus, er glaubte wie Abraham. Abraham ist ja, kann man sagen, Stammvater der Gläubigen. Ja? Deswegen spricht auch Paulus das im Römerbrief so an. Ja? Damit gibt der Herr dem Zachäus Gewissheit, dass er dort angekommen ist, wo der Mensch sein soll, nämlich zu Hause bei ihm, bei Gott, bei Jesus. Und damit erfüllte sich bei ihm, was in Johannes 1, Vers 12 geschrieben steht, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Was empfing Zachäus? Die Gnade der Vergebung. Wir alle wissen, was Vergebung bedeutet, oder? Oder haben wir es vielleicht schon vergessen? Dass dir deine Schuld vergeben ist. Dass du nicht einmal vor Gott stehen musst und verurteilt wirst für deine Lebenssünde, für deine Schuld, für die Trennung von Gott. Was empfing Zachäus noch? Innere Freiheit. Er empfing Gotteskindschaft, ewiges Leben. Er empfing einen starken Helfer. Erinnern wir uns zurück an den reichen Jüngling, von dem Jesus sagte, dass es leichter sei, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr passt, als dass ein Reicher ins Reich Gottes eingeht. Da war die erschrockene Frage der Zuhörer: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Was war die Antwort des Herrn Jesus? Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Ja, es ist möglich. Zachäus und viele Menschen nach ihm sind der Beweis. Auch ein Reicher kann gerettet werden. Sofern er erkennt, dass sein Reichtum ihn nicht rettet, sondern nur Jesus das kann. Warum ist es heute noch so? Weil Jesus auch heute noch Menschen sucht. Der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und er will dich und mich dazu gebrauchen, Menschen zu suchen. Vielleicht sollte es unser tägliches Gebet sein: Herr, führ du mich mit Menschen zusammen, die suchend sind. Die suchen. Oder ein zweites Gebet: Herr, mach diesen Menschen suchend. Wirk du in seinem Herzen, dass er erkennt, dass sein Leben ohne dich wertlos ist. Ich war gestern Abend bei einer Hochzeit von einer Geschäftskollegin eingeladen, die nicht gläubig ist. Es wurde kirchlich getraut. Sah alles so, naja, kennt ja kirchliche Trauung wahrscheinlich auch. Und ich habe so gedacht, der Pfarrer hat über die Liebe gepredigt. Also ich hätte da was ganz anderes draus gemacht, muss ich es euch ganz ehrlich sagen. Aber ich habe dann so gedacht, irgendwie muss ich ihr versuchen, doch auch den Weg zu weisen. Und meine Frau hat dann eine Karte rausgesucht, hat wo ein Vers aus den Sprüchen stand, so über diese zweifache Schnur und die dreifache Schnur und so weiter, kennt ihr sicher. Und dann habe ich so gedacht, ja, das passt eigentlich, ja. Das sind die zwei. Aber wirklich funktionieren wird es in ihrer Ehe nur dann können, wenn eigentlich Jesus in der Mitte ist, oder? Und das habe ich ihnen dann so einfach mitgegeben, auch in ihr Gästebuch. Und jetzt bete ich darum, dass der Herr das gebraucht. Dass er schenkt, dass das sie zum Nachdenken bringt, dass ich mit ihr ins Gespräch kommen kann, mit ihrem Mann. Mal sehen, was Gott tut. Es gibt so viele Menschen, die Veränderungen erfahren und wir merken das gar nicht. Vielleicht ist es gut, darum zu beten, dass Gott uns die Augen auftut, dass wir erkennen, wo er an einem Menschen arbeitet. Oder dass er uns genau mit diesen Menschen in Verbindung bringt. Gott kann das, das ist für ihn eine Kleinigkeit. Ja. Braucht natürlich auch seine Zeit, weil Menschen springen ja nicht gleich, wenn man ihnen was sagt. Ja. Das kennen wir ja aus unserem eigenen Leben genug. Heute gibt es suchende Menschen da draußen. Und die einen, die sind so wie dieser reiche Jüngling. Der war ein Gefangener. Und das Schlimme war, er blieb es. Und der Zachäus, der andere, der war frei. Der wurde frei. Warum? Weil er sich seiner Schuld bewusst war. Weil er nicht auf die Menschen sah, sondern auf Jesus. Weil er Jesus, den Retter, aufnahm. Weil er umgekehrt war und es zeigte, indem er seine Schuld wieder gut machte. Ich denke, das ist auch so ein wichtiger Aspekt, ja, wenn wir in unserem Leben schuldig geworden sind, wenn es uns möglich ist, hinzugehen und das wieder in Ordnung zu bringen. Manchmal ist es ja nicht mehr möglich. Manchmal sind die Menschen, an denen wir schuldig geworden sind, vielleicht schon gestorben. Aber wenn es uns möglich ist, schadet es nichts, hinzugehen und zu sagen: Du, vergib mir bitte. Es tut mir leid, dass ich mich damals so verhalten habe oder so mit dir umgegangen bin. Was war bei Zachäus noch? Er glaubte. Er war ein wahrhaft Gläubiger geworden. Jesus nennt ihn einen Sohn Abrahams. Ich kann jetzt nicht alles erörtern, was Menschen, die zu Jesus gekommen sind, empfangen. Ihr alle wisst es. Ihr habt euch da bestimmt schon viele, viele Gedanken drüber gemacht. Und das immer wieder neu ins Auge zu fassen und dem Herrn dafür zu danken, für all das, was er uns geschenkt hat, ist ganz wichtig. Und auch ja, zu sehen, dass es für Menschen, von denen wir vielleicht denken, bei dem ist Hopfen und Malz verloren, es eben doch nicht so ist. Gott hat Möglichkeiten, die wir gar nicht kennen. Ich fasse ganz kurz zusammen nochmal: Zachäus, der Unschuldige, er war schuldig geworden. Er hört, dass Jesus kommt. Er hat gemerkt, dass in seinem Leben was nicht stimmt. Dann hört er, dass Jesus kommt, und dann keimt Hoffnung in ihm auf, weil er weiß, Jesus hilft den Sündern. Das zeigt auch, dass er geglaubt hat. Er hat geglaubt, dass Jesus helfen kann. Das heißt, er hat an Jesus geglaubt. Menschen, die nicht glauben, dass Jesus helfen kann, die wollen auch nichts mit ihm zu tun haben. Aber Gott kann das umdrehen. Zachäus ist ein Überwinder. Er überwindet seine körperlichen Nachteile. Er überwindet, was ihm die Sicht versperrt. Er macht sich unabhängig von Menschen. Und auch das ist ein Kennzeichen von Glauben. Und manchmal in unserem Leben als Gläubige merken wir, dass wir uns von Menschen abhängig machen. Dass wir von Menschen so beeinflusst werden, dass wir gar nicht mehr frei sind zu handeln. Dann müssen wir unsere Glaubenshaltung überprüfen. Müssen wir uns überprüfen, vertraue ich auf diesen allmächtigen Gott, der mir helfen kann? Zachäus konnte all das überwinden, weil er innerlich vorbereitet war, weil er sich seiner Schuld bewusst war, weil er bereit war, wieder gut zu machen. Das hat der Heilige Geist in ihm gewirkt. Und diesen Prozess, den machen wir Tag für Tag immer wieder neu durch. Dass der Heilige Geist in unserem Leben wirkt, dass er uns, da macht man, sagt man irgendwas und dann bekommt man, mir geht so, dann sagt man meine Frau, du, das war aber nichts. Und dann sage ich erst mal, oh, das war schon okay. Und dann innerlich denke ich, naja, vielleicht hat sie doch recht. Und dann komme ich zu der Überzeugung, Mensch, ja, sie hat doch recht gehabt. Und das ist ein Wirken des Heiligen Geistes, der uns auch von solchen Dingen dann überführt. Lasst uns daran arbeiten, dass wir solche Überwinder werden. Menschen, die sich auch immer wieder neu prüfen im Angesicht Gottes. Zachäus war ein Empfänger. Und ich glaube, wenn wir das machen, dann sind wir auch immer wieder neue Empfänger. Wir empfangen Gnade. Wir empfangen Gnade der Vergebung, der inneren Freiheit zu wirken. Wir haben dann einen starken Helfer, der zu uns steht. Das macht mich sehr, sehr dankbar. Macht mich dankbar, weil ich weiß, Jesus ist Tag für Tag in mir und an mir am Wirken. Möchte mich gebrauchen, möchte mich verändern. Und ich glaube auch, dass der Herr Jesus das auch schaffen wird. Denn Paulus sagt in Philipper 1, ich bin überzeugt, dass der das gute Werk in euch begonnen hat, der wird es auch vollenden. Und deswegen sagt Paulus im gleichen Brief, seid euch bewusst, wer da in euch wirkt. Seid ihm gehorsam, folgt ihm, lasst euch von ihm führen und leiten. Gott hat uns alles, was dazu notwendig ist, geschenkt. Und damit schließe ich mit Römer 8, Vers 32. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Alles, was wir brauchen, hat uns Gott entweder schon gegeben oder will er uns tagtäglich schenken. Lasst uns das doch niemals aus den Augen verlieren. Lasst uns darum beten, dass Gott uns das doch immer wieder neu aufs Herz legt und uns Gnade dazu gibt, es auch in Besitz zu nehmen und zu gebrauchen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir herzlich, dass wir dich kennen dürfen. Dass du unser Leben in deiner Hand hältst. Dass du unser Führer und unser Hirte bist. Herr Jesus, du weißt aber auch, wo es uns mangelt. Immer wieder auch an diesem Gehorsam dir gegenüber. Und ich bitte dich, hilf du uns, hilf du mir, Herr, dass wir das immer wieder neu erkennen, dass wir unser Herz ja verändern lassen, indem wir deine Nähe suchen. Zieh du uns immer wieder neu in deine Nähe. Ja, dass wir in der Gemeinschaft mit dir leben und handeln. Danke dafür, dass du das tust. Danke, dass wir da einfach zuversichtlich sein dürfen, dass du das Werk, das du in uns tust, ja, dass du das auch zur Vollendung führen wirst, Herr. Ich möchte dich loben und preisen für deine Gnade, für die Vergebung unserer Schuld und Sünde. Ich möchte dich loben und preisen dafür, dass du der Fels in unserem Leben bist, auf dem wir stehen dürfen. Dass du uns trägst und erhältst. Auch dann, wenn wir versagt haben, wenn wir Fehler machen, wenn wir dich aus dem Auge verlieren, dann ziehst du doch wieder ganz neu unseren Blick auf dich hin. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen und preise dich dafür, Herr.